Ich sage hallo, schönen guten Morgen aus den Bergen von der Ski-WM. Die Qualität scheint ja ganz gut zu sein und damit ihr mich nicht zu sehr vermisst, sage ich euch jetzt schon, ich muss um 11 weg, weil ich dann was moderieren muss.
Du moderierst einfach überall grundsätzlich alles.
Genau. Aber Strassi, wie gut siehst du eigentlich aus als frisch gebackener Super Bowl Champion?
Ja, was soll ich sagen? Also ich fühle mich so müde wie noch nie. Ich habe aber das Trikot der Eagles an, des Super Bowl Champions. Die Kansas City Chiefs wurden in diesem Finale, so kann man sagen, gedemütigt. Ja? Und außerdem bringe ich ihn mit. Den Bronzepokal der großen Bierpong-Weltmeisterschaft. Ich habe das Spiel um Platz 3 gegen keinen geringeren gewonnen als Markus die Krake Kolke.
Darf ich den
Wahnsinn.
mal haben?
Und nur
Ich
um mal,
find den Spruch auf diesem Pokal so geil. Ich war dabei 2025. Waren wir nicht alle irgendwie dabei 2025?
Ja. Und der größte Gegensatz, den ich heute bisher gesehen habe, war dieser Pokal, der auf einem Getränkeuntersetzer steht. Und da ist Homer drauf.
Ja.
Also nicht Homer, sondern wirklich
Homer.
aus der Antike.
Und diese Deckel habe ich, glaube ich, aus New York, aus dem, wie heißt das nochmal, das Museum?
Modern Art.
MoMA, genau, richtig. Das Morgenmagazin.
Genau, aus dem Morgenmagazin in New York.
Ja, geht's euch denn auch gut? Habt ihr geschaut? Oder ich meine, was für eine Demütigung, oder? Für Olaf Scholz.
Was für eine Demütigung für Edith und Timor.
Ja.
Aber gut.
Krass, gestern war Kanzlerduell,
ja.
Dschungelcamp-Finale und Super Bowl.
Ja.
Der Supersonntag.
Das war ja für Fernsehjunkies war das ja ein
Feiertag!
Ja, ich habe von allem so ein bisschen geguckt, aber nichts so richtig.
Wir haben es wirklich geschafft, das Dschungelcamp zu gucken. Natürlich zeitversetzt, Kanzlerduell und den Vorbericht vom Super Bowl.
Und wie fandst du den Vorbericht vom Super Bowl?
Also dafür, dass es das größte Fernseh-Event oder Sport-TV-Event der Welt ist. Ja, also weiß ich nicht.
Eine
Veggie,
Kiste
ich
hätte
gebe mal
gut
weiter an
getan.
Veggie. Wie fandst du den Vorbericht vom Super Bowl?
Ich habe tatsächlich gestern Abend große Teile des Kanzlerduells gesehen. Mit verteilten Rollen. Ein aggressiver Scholz. Ich habe den in 4 Jahren nicht so aggro gesehen. Ein staatsmännischer Merz. Ich würde sagen, obwohl die beiden sich überhaupt nicht mögen, ein Duell auf Augenhöhe. Das fand ich okay. Also die können anders miteinander reden, als das in Amerika der Fall ist. Den Dschungel habe ich nur beim Durchseppen gesehen. Ihr wisst, ich bin kein Dschungelfan und ich hatte mir den Wecker gestellt fürs Ei. Aber die Bergluft war hier. Ich glaube, ich habe 5 Minuten gesehen und bin irgendwie eingeschlafen und bin dann wach geworden bei den Jubelfeiern von Strassis Team. Also, ich würde noch nicht mal mit 1,5 Punkten hier aus den 3 Übertragungen rauskommen können.
Aber ist doch schön, dass du die Zeit genießt, dass du jetzt bereit bist, mit frischer Luft und mit Lust diesen Podcast zu begehen. Denn das haben wir uns vorgenommen und ich glaube, das schaffen wir auch. Es wird die beste Folge aller Zeiten.
Wenn ich noch eins dazu sagen darf, ich bin hier auf 1500 Metern. Das ist auf jeden Fall die höchste.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten zu Folge 65 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sind live in den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Der erste ist allerdings zugeschaltet. Er meldet sich aus dem Zillertal, ist also Österreich an Erfahrung. Er ist unser Alpentraum und nicht der Brenner von 4:3, sondern der Dauerbrenner. Thomas Wagner, liebe Grüße.
Ihr grüß Gott aus den Bergen Schifhorn. Guten Morgen.
Für den nächsten geht's auch nur steil bergauf. Der Schlawiner von 4:3, der Mozart unter den Kommentatoren, der Mann mit der Zauderflöte, Christian Straßburger.
Schönen guten Morgen.
Und von Mozart zum Ouvertüröffner von 4:3,
oh.
Unser Mann, der gerne zur Sache kommt. Er kann sich so gewählt ausdrücken, er wohnt bestimmt am Wörthersee. Jannik Barkic.
Oh, Wahnsinn. Wunderschönen guten Morgen.
Toll.
Schön.
Ich bin Tobi Schäfer, freue mich, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben nach einem ereignisreichen Wochenende. Nicht nur in Fernsehdeutschland, wie wir gerade schon besprochen haben, sondern eben auch in der dritten Liga.
Tobi, du bist für mich übrigens der Marco Odermatt. Also das, der Wortkreation, das wollte ich auch nochmal gerade loswerden.
Der Weltcup-Führende. stimmt.
Ja, ja. Der Super-G-Weltmeister, der beste Skifahrer, der war gestern von seinem Landsmann von Almen in der Abfahrt geschlagen wurde. Das sollte zur Vollständigkeit auch erwähnt werden.
Wer ist denn oder war der beste deutsche Wintersportler aller Zeiten?
Hildegard.
Gut, das ist zum Beispiel sehr gut. Bei den Männern hat natürlich Markus Wasmeyer mit 2 Olympiasiegen damals in Lillehammer, hat natürlich einfach Maßstäbe gesetzt. Aber wir hatten ja sogar mit Thomas Dresen einen Streifsieger. Das gilt ja eigentlich auch als der Ritterschlag in der Szene. Also wir haben immer wieder schon ein paar gute rausbekommen. Christa Kienzhofer, Frank Wörndl, hier Höfel Riesch. Also da gab es schon einige in Deutschland.
Die Frage ist jetzt, woran misst du es? Eine Olympiamedaille? Nimmst du andere Wintersportarten noch mit rein? Weil dann hast du bestimmt einen Rodler,
ja, was ist
Felix Loch oder so.
Und Hannawald mit Vier-Schanzentournee? Oder ist das nur so ein Modeding?
Ja, das ist also... Da hat er jetzt nicht groß was gerissen beim Skisprung. Natürlich, die Vier-Schanzentournee.
Sven Hannawald hat schon noch einiges gewonnen.
Ja,
Team Olympia, Einzelweltmeisterschaft. Aber das Historische war die Vier-Schanzentournee, ja, weil es das vorher noch nie gab, dass vier Siege von demselben waren. Das ist eine epochale Leistung. Aber wenn ich die ganze Karriere nehme, bei allem Respekt vor Sven Hannawald, den ich super finde, gibt es sicherlich noch welche, die noch mehr gewonnen haben. Die Frage ist immer, wenn du George Hackel hast mit 4 Olympia-Goldmedaillen und 14 Mal WM, es gibt aber nicht so viele Rodler wie Skispringer. Das ist halt auch immer eine Frage. Ne? Also Hannawald, Top 10, aber nicht ganz oben.
Biathlon, findet man auch noch welche. Also
der Hackel-Schorsch hat doch immer seine Pfanne heiß gemacht. Das passt ja zu heute.
Ne? Ganz genau.
Hat er das?
Ich glaube, das wurde damals gemacht. Alles genutzt, ne?
Klar, die Kufen werden heiß gemacht.
Ja, Wahnsinn.
Ah, ich dachte, das ist illegal.
Ja, irgendwann wurde es dann so, ne?
Ja, das,
gut, Wagner sitzt im Rodel.
Im Doppelsitzer. Wie kommen wir jetzt zur dritten Liga eigentlich?
Ja, immer gerne kommen wir dazu. Ja. Einfach irgendeine Überleitung, irgendwas.
Ja, lass uns mal eintauchen. Cottbus schlägt Wiesbaden mit 2:1, zieht jetzt ein bisschen davon in der Tabelle, 3 Punkte vor Dresden, ist seit 10 Spielen ungeschlagen und der Aufstieg wird immer wahrscheinlicher, sodass man sich jetzt auch mal mit so Szenarien auseinandersetzen muss. Wo spielen wir dann eigentlich? Können wir in unserem Stadion spielen, wenn wir in der zweiten Liga sind? Und die Antwort darauf lautet, Stand jetzt, nein. Das Stadion der Cottbusser würde keine Lizenz bekommen und der Präsident von Energie, Sebastian Lemke, erklärt mal warum.
Die Ecken sind nicht überdacht, es gibt ein paar andere Stellen noch, wie die Auswechselbänke, wie Medienanschlüsse. Also es wäre wirklich einiges zu machen, um dieses Stadion für die zweite Liga tauglich zu machen. Das Flutlicht ist ein No-Go, das Flutlicht müsste zu Saisonbeginn stehen. Quasi mit Aufstieg müsste man sofort auf Knopf drücken, die Firmen beauftragen, die Lieferanten beauftragen und dann muss man irgendwie Mitte August fertig sein. Das ist wie in Deutschland üblich. Ich kenne kein Stadion, was nur einen Verein alleine finanziert hat. Und das ist Sache des Vereins, ohne Frage, wir sind auch verantwortlich dafür, aber auch der Stadt. Die Stadt möchte es auch, hat sich klar bekannt zum Verein und zur Unterstützung. Aber es gehört auch zur ganzen Region. Die Landkreise ringsherum, Brandenburg, die müssen mitspielen. Alleine ist es nicht stemmbar.
Naja, aber mit dem Dach, da möchte ich jetzt nur eins sagen, Flutlicht ist natürlich essentiell. Aber wenn ich am Freitag wieder mich totgefroren habe in Münster, da sind auch nicht alle Zuschauerränge überdacht. Also das ist jetzt keine Grundvoraussetzung für zumindest eine Übergangssaison in Liga 2.
Ich glaube, man kriegt ja so eine Übergangssaison. Ne? Also
genau.
Du musst jetzt nicht alles. Das Flutlicht ist ja zum Beispiel wegen Fernsehübertragung wichtig. Ne?
Genau, also es gibt viele, viele Baustellen da in Cottbus. Aber das Flutlicht, das hat er ja selber auch gesagt, ist ein absolutes No-Go. Leggy, du kennst die Thematik. 800 Lux in der dritten Liga, 1200 Lux in der zweiten Bundesliga. Wir hatten es im Sommer schon besprochen. Das muss gemacht werden und ich finde es irgendwie total krass, wenn dieser Fall eintreten sollte, dass Cottbus so eine überragende Saison spielt und dann wegen dem Stadion nicht aufsteigen darf. Das ist, glaube ich, historisch. Ich glaube, es hat noch nie irgendwie jemand geschafft.
Naja, aufsteigen dürfen sie doch, sie müssten nur ein Ausweichstadion
finden.
Genau,
aber ich glaube, das ist, sie sprechen ja dann, Union Berlin ist, glaube ich, in der Verlosung. Aber das wollen sie natürlich verhindern und ich fände es krass, wenn dann wirklich Stadt, Land, Rat, das Bundesland einfach nicht zusammenkommt, um eben diesen Verein zu unterstützen. Ja, finde ich krass.
Also ich glaube schon, dass das passieren wird. Also du musst die Kräfte bündeln, also da gibt es jetzt auch nicht so viel, ne? Und Energie Cottbus, Fußball, das ist auch immer für die Politik, glaube ich, wichtig und repräsentativ und ich kann mir das nur, hoffe, dass das passieren wird, weil wenn Cottbus aufsteigt und spielt nicht im eigenen Stadion, dann ist im Prinzip der Glanz weg. Dann das passt nicht. Wenn du da nicht im Stadion der Freundschaft spielst, dann kannst du es auch eher, ehrlich gesagt, sein lassen. Deswegen drücke ich die Daumen. In diesem einen Übergangsjahr wird man das, glaube ich, hinbekommen. Und so langsam kann man ja schon mal in den Baumarkt gehen und die ein oder anderen Sachen einkaufen. Ich meine, der Klassenerhalt ist jetzt geschafft. 45 Punkte sind eingetütet.
Einer fehlt noch.
Einer noch, okay, ja gut. Aber man muss schon sagen, was Energie Cottbus da sportlich leistet. Ich habe ja auch gedacht, so jetzt im Winter, jetzt schauen wir mal. Aber das wird ein Start-Ziel-Sieg Deluxe. Wollitz, also eine Sache wird auf jeden Fall gebaut in Cottbus, das ist die Statue von Pele Wollitz.
Ja, also ich bin bei dir, dass man sicher gedacht hat, in der Winterpause fangen die an, mal nachzudenken. Dann hast du auch dieses Auftaktprogramm gehabt. Du hast gegen Dynamo Dresden gespielt. Dann hast du jetzt in Aachen mal einen Punkt gelassen. Wehen kommt, die sind unangenehm zu bespielen. Ich finde, die machen das mit einer Souveränität. Die spielen vor allen Dingen ihren Stil weiter. Wenn du das erste Tor siehst, glaube ich, dieser Doppelpass, der da gespielt wird, das ist eine DNA. Die sind spielerisch die beste Mannschaft für mich. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeiner nervös wird. Die kommen alle mit einem gesunden Selbstvertrauen. Ich finde es auch cool, dass der Präsident jetzt darüber spricht. Wir müssen Dinge machen und nicht dieses, ja, schauen wir erst mal. Denn da bin ich bei dir, Strassi, wenn sie nicht zu Hause spielen könnten, das wäre eine Katastrophe. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also du kannst ja auch mobile Flutlichtanlagen und sowas. Ich glaube, er wollte damit jetzt die Leute mal auch aufschrecken. Da ist noch einiges zu tun und da hat er auch recht. Also für mich ist, ich sag's jetzt einfach mal, für mich ist Cottbus Aufsteiger Nummer 1.
Aber das ist natürlich ein Thema, was schon lange schwelt da in dem Verein. Also Wollitz hat das ja schon seit Jahren irgendwie mal so angeschoben. Da geht es ja jetzt erstmal gar nicht ums Stadion. Früher war es dann eben irgendein Trainingsplatz oder mal, dass man den Rasen bewässert oder so. Diese Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein, das scheint da wirklich sehr problematisch zu sein. Und ja, die Alarmglocken läuten. Ich glaube auch, dass Cottbus hochgeht. Du hast es richtig gesagt, die werden überhaupt nicht nervös. In keinem Spiel irgendwie, auch in Aachen holen sie dann den Punkt, weil sie dann sagen, der Platz ist so scheiße und dann nehmen wir halt hier den Punkt mit. Ja, nächste Woche kommt Ferl. Das wird natürlich dann super interessant bei den beiden spielstärksten Mannschaften in der dritten Liga. Aber das Thema Stadion ist wirklich ein großes.
Aber auch cool, es sind nicht immer nur die, über die wir sprechen. Klar, Zigerci macht das 1-0 und wir haben über Thiele gesprochen, Copado. Es gibt so viele Spielstarke. Aber was der Kader von Energie Cottbus auch in der Tiefe beziehungsweise dann in der Breite schafft, also er bringt Kraus und ich glaube 8 Minuten später macht er das Tor. Unser Freund, der ja hier schon zu Gast war. Du kannst dich auf alle verlassen. Und das ist wirklich etwas, klar, es guckt auch jeder auf Wollitz, weil das einfach ein Typ ist, eine Marke ist. Aber man muss ihn für seine Leistung als Trainer letzte Saison, davor die Saison, das zu schaffen, diese Enttäuschung wegzudoktorn, dann hochzukommen und dann in dieser Art und Weise Fußball zu spielen. Es ist ja überhaupt kein Glück. Es ist gar nicht, wo du da sagst, meine Güte, jetzt haben die da wieder Glück gehabt oder so, sondern es ist verdient, es ist erarbeitet, es ist eine wunderbare Homogenität in diesem Kader. Der ist sensationell zusammengestellt, es funktioniert grandios. Ich kann nur sagen, also Cottbus ist das Role Model für so viele Traditionsclubs. Mit Ruhe, mit Bedacht, mit Energie, ja, sind sie die Sache angegangen und da können sich andere wirklich eine Scheibe von abschneiden.
Dresden zum Beispiel. Ja. Denn Cottbus merkt natürlich, dass der ärgste Verfolger dahinter, Dynamo Dresden, möglicherweise wieder in alte Muster verfällt. Sie haben verloren beim VfB Stuttgart mit 1-2. Das ist alles noch nicht dramatisch, aber es sind natürlich so Dinge, die dürfen sich nicht häufen, denn dahinter warten ein paar Teams, die auch gerne einen der direkten Aufstiegsplätze belegen würden. Da reden wir nachher natürlich nochmal über den
Feiertag
in Saarbrücken, aber kommen vielleicht vorher zum FC Ingolstadt. 1-1 bei den Münchner Löwen. Ingolstadt ist dieses Jahr noch ungeschlagen und unser Kollege Alex Küpper war bei der Partie dabei und fasst sie nochmal zusammen.
Abpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße. Enttäuschte Löwen auf dem Platz, halbwegs zufriedene auf den Rängen, weil die Leistung von 1860 München sich wirklich sehen lassen konnte. Es war mehr drin für die Löwen, die verdient in Führung gegangen sind nach einer guten Stunde durch Wolfram nach schlimmem Torwartfehler von Bufing. Dann ist Ingolstadt zurückgekommen durch Sepp Gröning. Der hat mal wieder getroffen, zum ersten Mal im Jahr 2025. Besondere Geschichte, er saß heute zum ersten Mal seit Oktober auf der Bank. Dann kommt er rein und braucht keine 8 Minuten, um zu knipsen. Ingolstadt mit einer durchwachsenen Leistung. Sie bleiben weiter ungeschlagen im Jahr 2025. aber leistungstechnisch muss ein bisschen mehr kommen, wenn der FCI tatsächlich ganz vorne mit reinstoßen möchte. Sie hatten Riesenglück in Mannheim. Sie waren zu Hause die schlechtere Mannschaft gegen Unterhaching. Sie hatten letzte Woche gegen Saarbrücken Riesendusel, weil der FCS so viel hat liegen lassen. Und heute, tja, immerhin ein Punkt in München. Also Ingolstadt bleibt in Schlagdistanz und hat Steigerungspotenzial. Und für die Löwen geht der Aufschwung zumindest zaghaft weiter unter Patrick Löckner. 3 Spiele, keine Niederlage, 5 Punkte und langsam aber sicher das gesicherte Mittelfeld im Blick. So ist der Stand im mittlerweile dann doch eiskalten München. Schöne Grüße nach Köln, haut rein und viel Spaß. Ciao.
Boah, der hat aber unter Dampf gestanden. Er hat schon mal 2 Glühwein nachgeschoben hat nach dem Spiel.
Ich wollte schon sagen, 3 Häube hat er sich da. Alex Küpper, toll. Da sieht man einfach, wie der das lebt. Ne? Also die Küpper-Familie ist ja sowieso sensationell. Ich liebe sie. Und er hat alles grandios wiedergegeben. Ich bin sehr gespannt auf den FC Ingolstadt, wie sie da so in den nächsten Wochen, da ist ja wirklich dann Crunch-Time, performen werden, ob das dann schlussendlich reicht. Ich meine, Gröning, das ist crazy, ne? Der trifft ohne Ende, hat jetzt schon wieder einen neuen Verein mit der Hertha. Der wechselt ja auch die Vereine häufiger als Veggi die Partnerin, das muss man schon sagen. Und das heißt was.
Gottes Willen. Wahnsinn. Ich hoffe nur, dass das niemand hört. Aber ich habe mittlerweile seit dem Wochenende auch den VfL Osnabrück auf der Aufstiegsrechnung. Es sind noch 16 Punkte bis zur Relegation. Ich traue Antwerpen alles zu.
Ey, wenn das passiert. Ja, was sagt ihr denn?
Zu Osna jetzt? Nein, das ist schon.
Nein, zu den Schanzern und.
Ja, ich frage mich ja wirklich, also das hat ja Alex Küpper auch gut zusammengefasst, die Schanzer spielen im Jahr 2025 überhaupt keinen guten Fußball, sind aber noch ungeschlagen. Ist das jetzt die Form eines Spitzenreiters oder die Qualität eines Spitzenreiters oder hat man bislang einfach nur Glück gehabt?
Sie schießen eine Menge Tore, ne, und haben ja auch die Stabilität gewonnen. Also das war ja teilweise hanebüchen und crazy, was da in der Hinrunde passiert ist. Und das hatten wir ja schon mal angesprochen. Sabrina Wittmann hat die Zeichen der Zeit erkannt, wo müssen wir die Schraube andrehen oder anziehen, und das hat funktioniert. Und ich würde sagen, im Derby Remis zu spielen jetzt zum Beispiel gegen aufstrebende Löwen, das ist überhaupt gar kein Rückschlag. Ich habe sie nur nicht, das weiß ich aber noch nicht ganz genau, ob es daran liegt, dass der FCI natürlich jetzt nicht die Strahlkraft hat, das wissen sie selber, auf dem Zettel. Also die werden bis zum Schluss da mit oben sein, aber ich glaube, für den Aufstieg ist es noch zu früh.
Ich glaube, dass Ingolstadt ist für mich schon ein Kandidat. Die haben echt eine abgewichste Truppe. Die verlieren diese Spiele nicht. Also die sind sehr stabil, das hast du gerade gesagt, Strassi. Finde auch, dass die Tendenz ja ganz klar für sie spricht. Mir fehlt so ein bisschen die komplette Euphorie rund um den Verein, aber das ist ja ein Problem in Ingolstadt. Also ich sage, meine Aufsteiger sind Cottbus und Saarbrücken und Dresden wird Dritter. Aber Ingolstadt wird bis zum Schluss oben ganz starkes Wörtchen mitsprechen.
Was ich so komisch finde bei Ingolstadt, die haben ja den Torwart gewechselt mit Bufink, hatte jetzt 3 Spiele, glaube ich. Und 3-mal war er auch irgendwie im Mittelpunkt. Er war jetzt nicht jedes Mal schuld, jetzt am Wochenende schon, aber irgendwie gab es immer eine komische, kuriose Situation rund um diesen Torhüter. Sabrina Wittmann musste es auch immer wieder erklären, hat ihn in Schutz genommen, beziehungsweise weiß sie ja auch selber, dass er dann jetzt am Samstag einen Fehler gemacht hat. Aber es ist schon irgendwie kurios, den Torhüter zu wechseln und trotzdem steht er jedes Mal jetzt seit 3 Spielen im Mittelpunkt. Ist mir nur so aufgefallen.
Also du brauchst, glaube ich, schon, um aufzusteigen oder was zu erreichen, brauchst du eine starke Achse und die beginnt beim Torhüter. Und da muss man mal wirklich drauf schauen. Bei Dynamo Dresden schreibt aber auch unsicher gewesen. Cottbus hat mit Bethke einen Sensationstorhüter. Saarbrücken hat mit Menzel einen super Torhüter. Die sind dann auch entscheidend in diesen Situationen. Ja? Und da bin ich mal gespannt. Also ich will ihn gar nicht irgendwie ins Schaufenster stellen, negativer Natur. Aber wenn du in diesen Spielen, wo du dann 1-1 spielst, vielleicht am Ende sogar hättest gewinnen können, aber dein Torhüter patzt, dann wird es natürlich schwierig mit dem Aufstieg. Deswegen sage ich auch Top 5. Aber für mich ist ganz klar, Hansa Rostock steigt auf als Meister.
Ja, das ist ein Team, zu dem wir jetzt kommen.
Das ist mal ein Übergang.
Ja. Denn wir haben einen Gast aus Rostock. Wir hatten lange Zeit gedacht, da können die vielleicht wirklich nach diesem Katastrophenstart da oben noch mit ranspringen. Jetzt war es das 1-1 gegen Viktoria Köln. Und bei uns in der Leitung ist der zweimalige Meister der Regionalliga West und der Landespokalsieger Westfalen und Kapitän von Hansa Rostock, Franz Pfanne. Hallo Franz, grüße dich.
Super vorbereitet, grüßt euch.
Servus.
Wie geht's an einem handelsüblichen Montagmorgen? Hast du Super Bowl geguckt?
Nee, das ist gar nicht meine Zeit und auch nicht mein Sport, muss ich sagen.
Ihr habt einen freien Tag, habe ich gehört, oder?
Wir haben heute einen freien Tag, genau.
Und den verbringst du natürlich mit deinen Liebsten, also mit uns.
So sieht's aus. Nee, meine Frau hatte die glorreiche Idee, heute irgendwie zwei Zimmer hier zu tauschen. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich jetzt bei euch bin.
Und du sitzt auf der Toilette, oder was ist das?
Ich sitze im Wohnzimmer.
Franz, wie ist das eigentlich, wenn man so aus dem Umfeld, ich meine Borussia Dortmund, da weißt du ja, was ein großer Traditionsverein ist, wo die Menschen so mitleiden auch mit dem Club. Jetzt gehst du zu Hansa Rostock, die Kogge ist der ganze Stolz eines ganzen Bundeslandes oben. Man kann sicherlich viel lesen im Vorfeld, viel hören. Diese Wucht, die Hansa hat, wenn man sie dann erlebt, wie ist das?
Ja, ist schon überwältigend. Ich glaube, im Positiven und wie wir auch leider gespürt haben, im negativen Sinne. Da kann man sich so viel darauf vorbereiten, wie man will. So richtig kriegt man das dann erst mit, wenn man dann halt spielt oder ja, erlebt, was Hansa für die Leute bedeutet. Und ja, es ist trotzdem, oder was heißt trotzdem, es ist besonders, hier zu spielen und hier sein zu dürfen.
Und da war es sportlich in dieser Saison ja wirklich auch eine Achterbahnfahrt. Der Saisonstart war ja wirklich katastrophal. Wie sehr ging euch oder dir vielleicht da auch die Düse, dass das tatsächlich in die Buchse gehen kann? Also, dass ihr da durchrauscht?
Ja, so negativ hat, glaube ich, keiner von uns gedacht. Natürlich sieht man aber, was wir für eine Qualität in der Mannschaft haben. Deshalb waren wir uns alle überzeugt, dass es natürlich schlecht war. Aber dass es jetzt komplett in die Buchse geht, glaube ich, daran hat keiner gedacht. Aber trotzdem waren, ich weiß nicht, 10 Punkte aus 11 Spielen natürlich nicht unser Anspruch.
Der ehemalige Trainer hat dich dann zum Kapitän auserkoren. Ich meine, du wurdest geholt als Führungsspieler, aber diese Wahl, dass sie auf dich gefallen ist, hat dich das eigentlich überrascht? Vielleicht sogar ein bisschen, ja, also, dass du gedacht hast, boah, ich wollte eigentlich erstmal hier ankommen und auf einmal stehe ich im Fokus.
Also ich wurde im Vorfeld schon trotzdem gefragt, ob ich das mir zutraue. Natürlich kam es trotzdem ein Stück weit überraschend für mich. Gerade als Neuzugang ist es jetzt nicht so üblich, Kapitän zu werden und dann auch bei so einem großen Club wie Hansa. Und ja, war auf jeden Fall eine, ja, wie sage ich es, eine Aufgabe, die ich gern angenommen habe. Trotzdem ich dann auch gemerkt habe, okay, das ist was anderes. Bei allem Respekt vor Dortmund 2 ist auch was Besonderes, da Kapitän gewesen sein zu dürfen. Aber Hansa ist dann nochmal was anderes mit allen Fassaden, die dazugehören.
Franz, wir haben ja miteinander gesprochen, damals beim Spiel bei Viktoria Köln. Und wir haben auch über dich als Kapitän gesprochen. Jetzt sagst du es gerade, also Hollerbach hat dich geholt, macht dich zum Kapitän. Und ich meine, wir können jetzt auch nicht wegdiskutieren, dass der Aufschwung begann, als der Trainer gewechselt wurde. Ich habe Hollerbach immer noch als Spieler meines Lieblingsclubs gesehen. Deshalb hat er bei mir schon Credits. Weiß aber natürlich auch, dass er als Trainer sicherlich jetzt eher einer altmodischen oder manche sagen Felix Magath-Schule entspricht und die hat ja durchaus auch Erfolg gehabt. Ist es ein Zufall, dass es mit dem Trainerwechsel ging, weil die Mannschaft sich erst finden musste? Oder hat die Mannschaft, und das kannst du ja als Kapitän, den er dich ja dazu gemacht hat, oder hat sie einfach zu sehr gefremdet mit den Methoden?
Also klar kann man das jetzt daran festmachen, dass ein neuer Trainer kam, ein frischer Schwung bei uns reingekommen ist. Man muss trotzdem auch sagen, dass wir einen riesen Umbruch hatten im Sommer und man hat es ja leider auch bei anderen großen Vereinen letzte Saison, vorletztes Jahr gesehen. So ein Abstieg, das geht dann an so einer Mannschaft, an so einem Verein nicht so leicht vorbei. Gerade wir hatten dann 20 Neuzugänge. Lange Zeit standen wir, weiß ich nicht, ohne Stürmer gefühlt da. Es war alles nicht so leicht. Natürlich will ich jetzt nicht wegdiskutieren, dass wir jetzt mit Brinki einen Trainer haben, der sehr nahbar ist, der uns einen klaren Plan mitgibt, der genau weiß, was er will. Wir wissen, wie wir uns bei ihm zu verhalten haben, was man machen darf. So, es kommt gut in der Mannschaft an und deshalb will ich gar nicht so lange jetzt über Bernd Hollerbach oder weiß ich nicht, über die ersten 10 Spiele reden. Das war scheiße, was wir da auf den Platz gebracht haben und da gehört aber nicht nur der Trainer dazu, sondern auch wir Spieler. Ich glaube, ihr habt es damals auch nach Viktoria gesagt, so Fehler, die zum Beispiel mir da passiert sind, das kennt man eigentlich nicht von uns oder von mir. Und deshalb saßen wir da alle in demselben Boot. Und ja, jetzt mit dem neuen Coach, glaube ich, herrschte dann so eine gewisse Euphorie. und ich bin froh, dass es jetzt gerade so ist.
Ich meine, das ist absolut richtig. Wir blicken jetzt gleich mal nach vorne. Aber eine Sache, das ist für mich noch interessant, wenn wir jetzt über das Viktoria-Spiel gesprochen haben. Denn da ist ja eine enorme mentale Stärke gefragt. Also du bist der Kapitän, du wirst ausgewechselt. Da passiert, was weiß ich, da passieren fußballerische Dinge, die man so von dir auch nicht kennt. Was hat dir da durchgeholfen? Also was brauchtest du da? Die Family, weil das kann ich mir schon vorstellen, dann mit dem Druck Hansa Rostock, das Fanaufkommen, da kommt schon ein enormer Druck auf dich zu. Das muss man erstmal aushalten können, oder?
Ja, also ehrlich gesagt war das schon nicht so eine leichte Zeit für mich. Persönlich, sportlich, saß ja dann auch ein paar Spieler auf der Bank. Und ja, das hat schon was mit mir gemacht. Aber ich bin froh, dass ich ein starkes Umfeld habe, gute Freunde. Bin froh, dass ich mich da rausgekämpft habe.
Hattest du dann eigentlich auch von Anfang an bei Brinki, wie du sagst, auch den Rückhalt, auch als Kapitän? Oder gab es da mal eine Situation, wo er vielleicht sogar überlegt hat, den Kapitän nochmal zu wechseln? Oder hattest du direkt dann dieses Gespür von ihm?
Ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass er es vorhatte, irgendwie den Kapitän zu wechseln. Nein, von Anfang an war da ein vertrauensvolles Verhältnis da. Und wer mich kennt, weiß ja auch, ich will ja vorne weggehen. Und ich bin auch immer sehr lautstark im Training, im Spiel. Und ich glaube, das tut der Mannschaft ganz gut. Und scheinbar hat er den Kapitän nicht gewechselt.
Und ja, völlig zu Recht. Jetzt sind 6 Punkte auf dem Relegationsrang. Wie nimmst du denn, wie nehmt ihr denn die Situation wahr? Also ihr seid absolut auf Tuchfühlung. Fühlt ihr euch, oder hast du das Gefühl, ihr wärt bereit, sogar jetzt schon für den Schritt? Oder aufgrund dieses Fehlstarts, sage ich mal, ist das gar nicht so eine Muss-Situation jetzt in dieser Saison, da wirklich unter den ersten drei zu sein?
Ja, ich glaube, wir sollten erstmal unheimlich dankbar sein, dass wir jetzt nur 6 Punkte Rückstand haben auf die Aufstiegsplätze. Also ich zähle den 3. Platz jetzt mal mit zum Aufstiegsplatz. Wie gesagt, nach 10 Punkten aus 11 Spielen ist damit nicht unbedingt, konnte man nicht damit rechnen, dass wir diesen Anschluss haben. Jetzt ist halt gerade so eine Phase der Saison, wo sich zeigen wird, sind wir so eine Spitzenmannschaft. Gestern, glaube ich, Viktoria Köln, das Spiel hat uns auch einiges abverlangt, wo man dann auch vielleicht gesehen hat, okay, guter Start, aber dann sind wir auch wieder ein bisschen ins Straucheln gekommen. Es wird sich jetzt zeigen, ob wir diese Mannschaft sind, die da oben in die, ich sage jetzt mal, Top 5 erstmal hingehört. Und ihr wisst ja selber, 6 Punkte und es sind noch 15 Spiele zu spielen, das sind nicht 4 Punkte, das sind 2 Spiele, 3 Spiele. Und die Liga ist sehr ausgeglichen. Ich glaube, die ersten 9, da wird sich jeder nochmal Punkte nehmen. Und glaube ich, das Ziel sollte einfach sein, so lange wie möglich da oben dran zu bleiben. Und dann natürlich, wir sind Hansa Rostock, wir wollen uns jetzt auch nicht verstecken. Und wenn sich die Chance ergibt, wollen wir natürlich zugreifen.
Jetzt hast du gestern fast dein erstes Saisontor geschossen, beziehungsweise dein erstes Tor für Hansa. Wie bitter ist es, dass es dann doch als Eigentor gewertet wird? Da hat der DFB ja den Daumen drauf.
Ja, aber ich habe auch nach dem Spiel Videos auf dem Handy gehabt und da glaubt der Kommentator gesagt, dass es mein Tor war, aber ich habe den Ball nicht mal berührt. Also ich würde mich da gern mit den Federn schmücken, aber es war halt wirklich das Eigentor von Elmala.
Ja, schade, den habe ich beim Kicker in der Elf, Elmala.
Ja, aber der hat, denke ich mal, eine ganz coole Note gekriegt.
Ich habe natürlich Franz Pfanne, steht bei mir in der Startelf. Am Anfang habe ich auch an ihm festgehalten, ich habe an ihm geglaubt, aber er hat mich er wird mir den Titel gekostet haben unterm Strich.
Ah, sorry, Strassi.
Kickernote 3,5, bist du damit zu? Ist das eigentlich was, worauf ihr noch schaut? Hat das noch Gewicht, Kickernoten?
Man guckt schon mal rein.
Also ja.
Man guckt schon mal rein, aber manchmal denkt man sich, naja, ich war schon schlechter oder ich war schon besser. Aber man guckt am Montag dann schon mal rein. Was sagt der Kicker?
Jetzt spielt ihr ja am Wochenende in Mannheim. Es ist ja irgendwie, du hast ja eben schon beschrieben, dass Hansa schon noch etwas anderes ist als der BVB 2, ein größerer Club, mehr Tradition. Kannst du einmal beschreiben, wie es vor allem ist, mit Hansa auch auswärts zu spielen? Weil es kommt ja nicht selten vor, dass die Jungs irgendwie zu 4.000 Mann oder 5.000 Mann im Stadion sind. Das ist ja schon was Besonderes. Die kommen ja gar nicht alle aus Rostock, sondern es gibt ja überall in Deutschland irgendwelche Fangruppierungen irgendwie im Südwesten von Hansa oder auch im Westen. Deswegen kannst du das mal beschreiben, wie das ist?
Ja, besonders. Ich glaube, jetzt in Dortmund waren wieder über 3.000. In Groß-Asbach waren auch 3.000. Das zeigt halt einfach wieder, wie groß Hansa ist. Das sieht man nicht oft in der 3. Liga oder selbst in der 2. Liga, in der Bundesliga. Weiß ich auch nicht, ob es da jetzt so viele Clubs gibt, die auswärts regelmäßig so eine hohe Zuschaueranzahl mitbringt. ganz einfach gesagt, das ist geil. Dafür spielt man irgendwie Fußball, dann das zu erleben, was es den Fans bedeutet. Will ich nicht missen. Es macht einfach Spaß.
Wirst du eigentlich auch persönlich auch häufiger angesprochen in der Stadt als in Dortmund beispielsweise? Weil es ist ja schon eine Umstellung, wenn du jetzt zum Bäcker gehst und dir zwei Teilchen holst und dann erstmal 15 Gespräche über Hansa führen musst.
Ja, also das kommt schon oft vor. Wie gesagt, hier in Rostock lebt jeder Hansa und hat natürlich auch seine Vorteile. Aber ich hatte auch so eine Situation im Urlaub. Ich war in Baden-Württemberg mit meiner Fam und in einem Hotel und bin da joggen gewesen und dann kam der erste Hansa-Fan, ey, was machst du denn hier? Und ich dachte, ich bin noch hier 900 Kilometer weg von Rostock, was passiert hier? Dann zwei Tage später der nächste, dann sind wir noch irgendwo essen gegangen, kommt auf einmal der Koch aus der Küche, ey, was machst du denn hier? So krank, so wirklich, das war ein Kaff, lass mich lügen, 3000 Einwohner. Und da kommen einfach drei Hansa-Fans um die Ecke, so ey. Dann hat mir auch wieder gezeigt, ja okay, krass, Hansa ist echt überall.
Passiert sonst nur Thomas Wagner, wenn er unterwegs ist. Ne?
Ja. So, ja. Ja, und Strassi dir.
Ja. Ja, und was dein Wegfall bedeutet beim BVB, sieht man. Absolute Krise, seit Pfanne weg ist.
Ne? Nein, ich weiß, also ihr macht es jetzt gerade auch schlechter mit Dortmund. Ich will nicht schlecht über Dortmund reden, das kommt ein bisschen negativ gerade rüber oder soll nicht negativ rüberkommen. Ich hatte ja trotzdem echt eine coole Zeit, das ist ein cooler Verein, sind echt coole Leute auch im Verein. Und ich bin trotzdem überzeugt, dass sie sich fangen werden. Man merkt dann vielleicht doch, dass Hetwa ein bisschen fehlt.
Achso, ich dachte, du meinst die Krise bei den Profis.
Genau, ja. Die Profikrise.
Ah, gut.
Wieso, die U23, 13. kann man doch mitleben.
Ja, auf jeden Fall. Oder Wegi, das geht doch.
Ja, wenn die drin bleiben, klar. Aber ich finde, dass Dortmund 2 immer auch einen technisch guten Fußball spielt. Also das kann man sich gut angucken. Und zu den Profis, da müssten wir jetzt eine Sonderfolge machen. Aber das will ich Franz jetzt nicht noch zumuten am freien Montag.
Genau, wir wollen ihm nicht zu viel Zeit klauen von deinem freien Tag, Franz. Vielen Dank, liebe Grüße in den hohen Norden. Und dann sehen wir uns bald irgendwo im Stadion wieder.
Bestimmt.
Alles Gute für den Rest der Saison.
Danke, viel Spaß Franz. Noch.
Mach's gut.
Grüße.
Tschüss. Tschüss. Aber man sieht schon... den Spaß, den er hat, ne, bei der Kogge. Also ich glaube, das war echt schon richtig, das kann man gar nicht nachvollziehen.
Ja, das Grinsen gar nicht, ne, aus dem Gesicht
bekommen.
Das Grinsen, bekommt,
genau. Also. Und wenn du da am Anfang kommst du da hin, ne, kommst du an Dortmund 2, das meine ich ja wirklich, es geht einfach nur um Zuschauer und Zweitvertretung, und auf einmal hast du das Ostseestadion da und du bist der Kapitän. Also ich weiß nicht, und ob du das so schnell verknuspern kannst, und auf einmal läuft's scheiße und du bist von einer Wohlfühloase, sage ich mal, bist du sofort gefordert. Also das schafft wirklich nicht jeder, würde ich sagen.
Rassi, da kann ich dir nur sagen, ich habe damals Medien-Europameisterschaftsfinale mit der alten Truppe vom DSF gegen Telepiu mit Giuseppe Bergomi den Wimpel getauscht. In Verona, ausverkauftes Stadion. Da weißt du, wie du dich fühlst. Da lastet deine Menge auf deinen Schultern.
Teleblue, ich weiß nicht, wir gar nicht wissen, was das ist, aber.
Bergomi können sie alle mal googeln, die es nicht wissen. Und Paolo Rossi war auf der anderen Seite. So, jetzt reden wir weiter. Saarbrücke.
Das habe ich gestern gelernt, weil wir jetzt schon in Italien sind, von dem Kollegen Julian Engelhardt. Irgendein Spieler vom BVB, ich weiß gar nicht mehr wer. Ah doch, Manet war es, glaube ich. Der kommt aus der Stadt Magenta. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Och. In Italien, in der Lombardei, Maggie.
Na, da kommt ja auch Pavone her, Stefano Pavone, unser neuer Kommentator.
Ja, da müssen wir mal hin, machen wir mal eine Auswärtstour. 4:3 aus Magenta.
Und jetzt machen wir erstmal das, was am Wochenende in Saarbrücken passiert ist. Die hatten am Samstag nämlich
Feiertag!
Genau, im Derby gewinnt der FCS gegen Mannheim mit 2:1. Wir steigen da nochmal rein in dieses Spiel Saarbrücken gegen Mannheim, in dem im Prinzip ein Spieler das Spiel entschieden hat.
Kommt durch der Ball, Feiertag, Feiertag! Stefan Feiertag stellt sich beim FCS vor. Feiertag, das ist ein Goalgetter. Abgefällt! 2-0, ein Traumstart. Und der Feiertag hat seine Füße wieder dazwischen.
So einen Endstand habe ich mir nicht erträumen können. Natürlich war es perfekt, so wie es jetzt gelaufen ist. Und ich bin einfach überglücklich momentan.
Doppelpack für den Österreicher. Wahnsinn.
Feiertag in Saarbrücken. Und ich fand, er war sehr bescheiden im Interview, Veggie. Und er wusste nichts damit anzufangen, als ein völlig euphorisierter Kommentator gesagt hat, Saarbrücken hat ein neues Gspusi. Das ist ja
Wahnsinn. Veggie hat sämtliche österreichische Gags rausgeballert, aber da kam nichts zurück von ihm. Gar nichts.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Spieler total geil und total bescheiden, aber der hat nichts von dem, was ich an Österreichern liebe. Diese Nonchalance, dieser leichte, angenehme Größenwahn, dieses trink mal einen Spritzen. Da gab es mal einen Bürgermeister in Wien, der hat mittags um 11:30 nach der Pressekonferenz, gibt es noch Fragen? Man bringe mir den gespritzten Wein. Das ist für mich Österreich. Und nicht ein Spieler, der mir sagt, ich trinke gar keinen Alkohol, kein Spusi. Also Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen.
Aber nun lass ihn doch erstmal ankommen in der Liga. Das kann man ja, jetzt gut, auch nicht von ihm erwarten. Der macht einen Doppelpack bei seinem ersten Spiel und hat danach direkt das Kanzlerduell mit dir sozusagen. Also größer geht's ja dann auch nicht. Beim nächsten Mal ist er vielleicht ein bisschen aufgetauter.
Aber könnt ihr uns jetzt mal ein bisschen abholen?
Also erstmal muss man ja sagen, Feiertag hat erst bei Thomas Wagner erfahren, dass er einen Doppelpack geschnürt hat. Ne? Er hat gedacht, er hätte nur ein Tor gemacht.
Ja, ja. Genau. Also man muss auch sagen, unabhängig mal davon, dass die Übertragung ein bisschen, ja, also es ist viel Bier über unsere Stagebox und das war genau 30 Sekunden vorm Anpfiff. Das heißt, dieser Vorlauf war so ein bisschen ein Freiflug mit Mikrofonen wechseln und so, aber das macht ja auch Adrenalin. Ich muss ehrlich sagen, im Vorfeld haben ja alle gesagt, Saarbrücken gegen Mannheim, das ist eigentlich jetzt gar nicht so ein Derby so groß, weil der gemeinsame Feind, der sportliche Feind ist Lautern. Man hat dann häufiger mal in der Spielklasse zusammengespielt, vor allen Dingen in der Regionalliga, aber das geht eigentlich. Also es war enormes Gift drin, auch von den Rängen. Es war schon echt ein richtiges prickelndes Derby mit einem ersten FC Saarbrücken, den ich 20 Minuten so stark gesehen habe, wie eigentlich fast überhaupt noch nie in der Liga. Und hätten sie das dritte gemacht, dann hätte es für den Waldhof echt schlimm werden können. Man hat aber auch das andere Gesicht von Saarbrücken gesehen. Irgendwann war es dann so ein bisschen, meiner Meinung nach, schon noch ein bisschen Larifari, da mal eine Hacke. Und plötzlich, so unmerklich, kam der Waldhof zurück ohne die großen Chancen. Und am Ende musste man mehr zittern, als es eigentlich nach 20 Minuten ausgesehen hat.
Absolut richtig. Also die haben sich in dieser Saison immer schwer getan, Tore zu schießen. Ich weiß gar nicht, was der X-Goal-Wert ist und dann schlussendlich der Richtige ist ja für die Mannschaft oder für das, was Saarbrücken sein will und spielen will, ist ja eigentlich viel zu wenig. Und die hätten wirklich am Samstag was fürs Torkonto machen können, / machen müssen, dass sie dann natürlich so reinstarten nach 6 Minuten 2-0. Das ist dann grandios. Und dann hat Svegi gesagt, irgendwann gerade zweite Hälfte wollte man das Derby so nach Hause schaukeln. Es gibt den Elfmeter für den Waldhof, der keiner war. Das war kein Handspiel, es war eine Fehlentscheidung. Und dann hast du da wirklich gegen andere Gegner, sage ich mal, hast du ein Problem. Aber der Waldhof fand nach vorne überhaupt nicht statt. Es war meiner Meinung nach eine Glanzleistung in schlecht. Also es ist unfassbar, muss man wirklich sagen, wie diese Mannschaft es nicht schafft, Offensivfußball zu zeigen. Exemplarisch war die Nachspielzeit und dann gibt es noch Platz für Yigit, den Eingewechselten. Und er schlägt die Flanke hinters Tor. Das ist, du hast irgendwann Lohkämper eingewechselt, hattest vorne zwei große Stürmer. Es gibt keine Flanken. Vier Innenverteidiger spielen in dieser Viererkette. Es geht nichts in die Tiefe. Es gibt keine Tiefenläufe. Es gibt keine Flanken. Es gibt kein Konzept. Und das ist kein Zufall mehr. Das ist jetzt wirklich etwas, wo man sagen muss, der Waldhof, wenn das die Art und Weise ist, wie es auch in Zukunft aussehen soll, dann wird der Waldhof absteigen. Es muss jetzt etwas passieren, ansonsten wird der Waldhof absteigen. Das ist nach vorne nicht drittligareif.
Ja, Wahnsinn, jetzt hast du schon so das Thema gewechselt.
Ich bin eigentlich noch voll bei
Feiertag, ja, und beim FCS, weil ich... Wir haben ja in den letzten Wochen so viel über Transfers gesprochen, wer verpflichtet wen. Wir haben so viele über bekannte Namen gesprochen, Martinovic, Krodowski und wie sie nicht alle heißen. Und mir ist aufgefallen, dass der FCS irgendwie immer erstmal sehr ruhig bleibt auf dem Transfermarkt, sehr spät reagiert. Und wenn man reagiert, dann holt man auch Leute, die so ein bisschen kreativer sind, beziehungsweise kreativere Lösungen. Ich vergleiche das mal ein bisschen mit dem BVB, dem wird ja immer vorgeworfen, also jetzt die Profimannschaft, dass man total unkreativ ist, holen Anton, Gerassi und, wie heißt der aus Hoffenheim nochmal?
Bayer.
Ja. Das sind ja Transfers, die liegen auf der Hand, die hätten wir alle auch gemacht. Bei Saarbrücken ist es so, die holen dann Leute aus dem Hut, die man nicht so direkt auf dem Zettel hat. Feiertag ist der eine, aber auch Menzel, Bixel. Das sind alles Spieler, die alle so ein bisschen unterm Radar schwirren, beziehungsweise auch aus dem Ausland kommen und trotzdem total gut funktionieren in der Liga. Jetzt haben sie mit Krüger auch wieder jemanden zurückgeholt. Ich bin gespannt, ob der auch nochmal so ein bisschen den Touch gibt in der Offensive. Also das ist mir jetzt unter der Woche aufgefallen, dass da Saarbrücken sich schon, auch in der Breite jetzt so, wenn man sich das mal anschaut, wer da alles nicht in der Startelf stand. Ne? Also Tölke, Uafero, Zeitz, Brünker verletzt, Schmidt, der stand nicht in der Startelf, ne? Vasiliades war gesperrt. Das sind alles, also es ist eine Top-11 auf der Tribüne im Grunde genommen. Also es ist schon krass, was da in Saarbrücken gewachsen ist.
Und ich glaube, da muss man mal ganz ehrlich und eindeutig auch Jürgen Luginger mit reinnehmen in diese Geschichte, weil der hat so viel Ahnung, der hat so viel schon, der war Cheftrainer, der war Co-Trainer, der sportlicher Leiter und sowas. Wenn wir irgendwo mal in Stadien sind, du siehst eigentlich überall Jürgen Luginger, der ist sowas von ein Kilometerfresser, der ist überall unterwegs und der ist dann total ruhig, der stellt sich da in den Spielertunnel, der guckt sich das an, klar, der steht für uns auch mal zur Verfügung, man kann super mit ihm sprechen, aber er ist unter anderem der Baumeister dieses Erfolgs, ja, also das bei allem, was wir ja auch schon an Kritik geäußert haben zur Zusammenstellung des FCS auch drumherum, ist das in der sportlichen Leitung schon etwas, das jetzt schon zweitligareif ist. Also das muss man definitiv sagen. Und also wenn sie es jetzt noch schaffen, genauso effizient durchzuziehen wie bei diesem Derby, dann ist es wirklich so, wie Veggie sagt, dann geht der FCS hoch.
Ich bin froh, dass du Jürgen Luginger mal ansprichst, denn wir reden eigentlich fast nie über ihn. Wenn es um Saarbrücken ging, dann ging es immer nur um Ziel und Doppelfunktion. Und Jürgen Luginger hat im Hintergrund wirklich so viel richtig gemacht. Und das ist ja immer der Beweis dafür, wenn du über jemanden gar nicht sprichst, dann macht er, also aus der Vereinsführung oder aus der sportlichen Führung, dann macht er ganz viel richtig. Mhm. Und ist sowieso ein hochsympathischer Gesprächspartner auch. Insofern kann er sich da auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen.
Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man eigentlich immer das Gefühl hatte, ja, Ziel kommt so als Vorgesetzter und dann ist er der Trainer. Wir haben ja selbst die Frage gestellt, wo ist er denn eigentlich überhaupt in der Hierarchie? Und wie ihr es gerade gesagt habt, Jürgen Luginger hat so was Angenehmes, Unaufgeregtes in dieser ganzen Szene, die auch schon in der dritten Liga teilweise Leute wie Gockel darum laufen lässt. Und er hat einfach Ahnung. Und wenn du auch für deinen Verein, und ich glaube, dass Saarbrücken mittlerweile nach Schalke auch sein zweiter Herzensclub ist, wenn du dann auch den Verein über deine eigene Person stellst und dann trotzdem, wie Yannick, finde ich, sehr eindrucksvoll aufgezählt hat, dass die ja schon kreativ sind mit den Spielern, die holen. Also alle Chapeaus und eine große Flasche Maggi an Jürgen Luginger.
Er kriegt von uns die Goldene Leona verliehen. Und was auch toll ist, Jürgen Luginger, der lacht immer, ne? Der lächelt immer. Der hat immer ein Lächeln im Gesicht.
Der ist immer nett einfach.
Der ist immer nett. Bei dem scheint immer die Sonne. Egal,
der ist so ein bisschen anders nett als Antwerpen.
Ich kriege dieses Bild nicht aus dem Kopf, wie der Bus von Saarbrücken durch die Stadt fährt, wenn sie aufgestiegen sind und alle spritzen da mit den Maggi-Flaschen rum. Das sieht irgendwie witzig aus.
Aber ja, das wird
super.
Maggi für alle. Ja, reden wir noch über den Waldhof oder?
Ja, jetzt, das ist ja,
du kannst
genau
ihn nochmal zerlegen.
Das ist jetzt ja genau die Brücke, weil das Spiel hatte ja zwei Gesichter, Saarbrücken auf der einen Seite, Waldhof auf der anderen Seite. Da haben wir jetzt einen, ich würde mal sagen, so einen schleichenden Niedergang. Jetzt hat man es ja auch visuell sieht man es ja in der Tabelle, jetzt stehen sie erstmals unterm Strich. Also gefühlt ist es ja so, wenn man zurückblickt ein Jahr, ungefähr um die Zeit kam ja auch Antwerpen, da standen sie auch unterm Strich, also Entwicklung jetzt über ein Jahr gleich null bei diesem ganzen Verein.
Also sie verlieren jetzt das fünfte Auswärtsspiel, sie haben, glaube ich, einen Erfolg in den letzten 12 Spielen, das war gegen Dortmund oder in Dortmund dann. Der Trend von Traris ist alarmierend, das muss man sagen. Da passiert gar nichts mehr. Also in den letzten Wochen hat man sich ja daran festgehalten, man hätte gut gespielt, hat dann aber nicht das nötige Glück gehabt. Schiedsrichterentscheidung, also man hat immer viele Nebenschauplätze aufgemacht. Und das ist ja auch das gute Recht. Also das ist ja nicht so, dass es nicht stimmt. Ich habe ihn natürlich auch beobachtet, Bernhard Traris, der dann heiß läuft, wenn irgendwas ist mit den Schiedsrichtern, der Bacher. Natürlich gab es da das ein oder andere Unglückliche, aber eigentlich für den Waldhof, wenn man auch den Elfmeter sieht, dann gibt es zum Beispiel eine Situation, eigentlich eine Nicht-Situation, ein falscher Einwurf vom Waldhof, der ganz klar falscher Einwurf war, weil der während des Einwurfs gelaufen ist, das geht einfach nicht. Und Traris echauffiert sich, will das diskutieren mit dem Schiedsrichter, sieht auch die gelbe Karte. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, was es ist, aber irgendwo musste da, ich will es auch nicht zu.
Den Ruf hat er ja leider weg, dass er da sehr, sehr schnell aneckt.
Ja, genau, aber er reibt sich auf in Situationen, die keine Situation sind. Ich glaube, seine Energie sollte woanders reingehen. Bernhard Traris schafft es nicht, seine Mannschaft so einzustellen und so hinzubekommen, dass sie gefährlich sind, dass sie Tore schießen. Meinetwegen, also wenn du da so defensiv aufstellst wie gegen den FCS, 5 Innenverteidiger, der Sitan ist ja auch gelernter Innenverteidiger, 7 Defensivleute. Mhm. So, und dann hast du ja mit Jigit und Völke durchaus Leute, die auch über die Schiene kommen können. Natürlich haben sie auch Verletzungsprobleme etc. pp. Aber ich glaube, dass es schon spürbar ist, dass nicht das volle Potenzial aus dem Kader herausgeholt wird. Der Trend geht immer weiter ins Negative. Und ich sage es, wie es ist, wenn das so weiterläuft, steigt der Waldhof ab. Also wenn man da jetzt blind ist, wenn man da nicht Klartext spricht, draufschaut. Ich habe auch zugehört, Veggie, du wirst es gleich sagen, du hast mit Bernhard Trares danach gesprochen. Er sagt, erste 10 Minuten geht nicht und danach hat er ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Wenn das die Art und Weise ist, wie die beim Waldhof miteinander sprechen, dann gehst du sehenden Auges in den Abstieg. Du musst da unbedingt selbstkritischer werden. Das ist Larifari.
Also bei Strassi habe ich immer den Eindruck, da muss man nur einen Knopf drücken. Der Waldhof, das beleidigt ihn persönlich, wie die im Moment Fußball spielen, habe ich so das Gefühl.
Ja, ist so.
Ich möchte als erstes mal sagen, bevor wir über die aktuelle Situation sprechen, Bernhard Trares hat in Mannheim insgesamt einen sehr, sehr guten Job gemacht mit dem Aufstieg damals in der ersten Jahr dritte Liga. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich finde es interessant, er kam in einer Phase, als man gemerkt hatte, okay, das mit Antwerpen hat letztes Jahr zu viele Körner gekostet. Dann hat er Punkte gemacht, obwohl er, wie er sagt, eigentlich mit der Spielweise gar nicht zufrieden war. Und dann, glaube ich, haben die alle gedacht, naja, wir spielen jetzt hier eine Saison im Mittelfeld zu Ende und dann gucken wir mal. Ich finde den Kader übrigens auch nicht gut zusammengestellt. Das ist für mich kein ausgewogener Kader. Also wenn Beuth ausfällt und damit bricht alles zusammen, das kann nicht sein. Du hast es gesagt, Ferrati ist Ausrufezeichen in der Offensive und das war's dann eigentlich. Und jetzt kommt etwas dazu und da bin ich dann schon bei dir. Bernhard muss schon jetzt aufpassen, dass er sich nicht verstrickt in Dingen, ja, wir spielen ja eigentlich ganz gut und irgendwann schießen wir ein Tor. Ah, die Schiedsrichter sind gegen uns. Am Samstag hat der Schiedsrichter nur dafür gesorgt, dass die überhaupt noch im Spiel waren mit diesem Elfmeter. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu. Und wenn dann Klünter sagt, wir waren überhaupt nicht bereit für so ein Derby und wenn Trares selber sagt, ja, wo waren wir denn 10 Minuten? Bernhard Trares, der unter Lorand noch gelernt, ich glaube, der Lorand hätte die nach so einem Spiel zu Fuß nach Mannheim laufen lassen. Das war eine bodenlose Unverschämtheit. Das Einzige, und das kann ich dann schon verstehen, dass du als Trainer sagst, naja, nach 10 Minuten sind wir ja ins Spiel reingekommen. So war es ja auch optisch, ohne die großen Chancen. Also entweder zerlegt er sie vor der Kamera, das will ich nicht von ihm verlangen, aber er muss sie diese Woche am Alsenweg zerlegen. Weil sonst, wie du sagst, die anderen Punkten unten, im Moment ist der Waldhof auf Kursabstieg. Das stimmt.
Also ich habe ja pflichtbewusst die Interviews nach dem Spiel verfolgt, Veggie. Und mir ist schon aufgefallen, dass du bei Trares, normalerweise haben wir ja immer 3 oder 4 Fragen, und bei Trares bist du ja richtig nochmal nachgegangen, weil mir ist auch aufgefallen, die Klarheit, in der Strassi irgendwie spricht, das macht der Waldhof überhaupt nicht. Also Trares hat ja gesagt, wir sind dann gut ins Spiel reingekommen, und dann hast du ja gefragt, was muss man jetzt trotzdem in der Woche verändern? Er meinte dann erstmal so, nee, gar nichts, also die Jungs haben gut trainiert und haben es ja auch gut angenommen. Das ist ja genau irgendwie das Falsche, ne? Also, ja. Aber trotzdem, ich will jetzt auch gar nicht von einem Trainerwechsel sprechen oder sowas. Wer bin ich, dass ich das sage oder sowas? Ne? Aber was muss ich denn jetzt genau ändern in der Woche beim Waldhof?
Also, um das zu sagen, der Trares kann in Interviews sagen, was er will. Ne? Der ist ein freier Mann und wenn er das so sieht, dann sieht er das so. Und wenn ich das anders sehe, dann ist das auch so. Und beides gilt es zu akzeptieren. Die Frage ist, wenn das die Art und Weise ist, wie er auch das Spiel mit der Mannschaft aufarbeitet, dann ist das für mich katastrophal. Wenn der bei uns sagt, um seine Mannschaft zu schützen und Augenhöhe und so weiter und so fort, meinetwegen. Ist ein bisschen komisch, aber meinetwegen. Aber ich habe das Gefühl, es wird sich beim Waldhof in den letzten Wochen ordentlich in die Tasche gelogen. Das ist eine Situation, die kennen wir alle. Das haben wir alle schon erlebt. Mit Vereinen, die gedacht haben, und jetzt schauen wir mal, und das werden wir schon. Und das ist schon. Dann ist nur noch 2 Spiele zu spielen, 3 Spiele. Du kommst aber gar nicht mehr weg. Jetzt bist du unterm Strich. Jetzt hast du ein Problem. Du kannst nicht mehr nachlegen. Veggie hat ja auch mit Loviso gesprochen. Hier im Sinne von Deadline Day. Da habe ich gedacht, der war völlig überrascht von der Frage. Natürlich hättest du noch was machen können. Erstens Verletzungssituation. Zweitens ausgewogener Kader. Also wenn du das siehst von den Typen her, die da spielen, dann denkst du nicht, der Waldhof steigt ab. Aber es ist keine Homogenität. Es ist überhaupt nicht irgendwie eine Idee. Ich weiß gar nicht, wo der Waldhof da spielerisch hin will, was passieren soll. Wenn Ferrati nicht wäre, dann gute Nacht, Marie. Also der macht so viel und versucht so viel, aber du hast gar keinen, der flankt. Du hast gar keinen, der läuft. Du hast gar keinen, der tief läuft. Du hast überhaupt nichts. Da ist zappenduster. Also ich bin wirklich, und deswegen bin ich so emotionalisiert. Weil der Waldhof in der letzten Saison es geschafft hat, sich gerade noch so zu retten. Und er hat aus diesem Jahr nichts gelernt. Überhaupt nichts. Und das finde ich wirklich besorgniserregend.
Ja, was vor allem Angst machen muss, ist ja, Blick auf die Konkurrenz. Rot-Weiß Essen, jetzt 3 Spiele ungeschlagen. Osnabrück steigt da wie gesagt noch auf, laut Schlegi. Selbst Stuttgart 2 gewinnt gegen Dresden. Also die punkten alle um dich herum und du wirst immer weiter runtergezogen. Ganz eklig jetzt. Jetzt spielen sie am Samstag zu Hause gegen Hansa Rostock.
Aber um das auch nochmal zu sagen, weil wir das ja letzte Woche schon hier angekündigt hatten, RWE 2 Spiele, richtig gut gespielt, den Druck zu Hause gegen Hannover standgehalten, in Bielefeld gewonnen. Und jetzt kommt dann so ein Spiel, wo du sagst, boah, jetzt können wir gegen Unterhaching dann das Ganze krönen. Und da brichst du dir dann fast den Finger in der Nase ab. Das ist halt auch so eine Problematik. Und die einzige Mannschaft, die im Moment tatsächlich richtig durchzieht, ist Osnabrück. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, da sprichst du schon die nächsten Teams an. Essen, ich habe mal geguckt, die spielen immer noch, die schießen immer noch auf das Tor von Unterhaching, aber es steht immer noch 1-1. 428.000 Torschüsse am Ende, aber trotzdem natürlich irgendwie ein erkennbares Lebenszeichen im Abstiegskampf, und das kam eben auch von Osnabrück, die Dortmund geschlagen haben. Da war der liebe Kollege Stefan Fuckert dabei im Stadion an der Bremer Brücke, und der hat uns danach eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, moin ihr 4 Strategen. Ich hoffe, euch schmeckt hier der Hafermilchlatte, der Streuselkuchen. Hat eine grimmige Füllung. Hier erhebt sich die Bremer Brücke. 1-0 gewonnen, und es ist Ekstase. Das ist so ein geiles Bild. Hier wird gerade eine Fackel gezündet. Okay, ist verboten. Gibt wahrscheinlich eine Strafe vom DFB. Aber es ist einfach Wahnsinn. Wenn sich hier ab der 80. Minute die Haupttribüne und die Gegentribüne, die Sitzplätze erheben, dann hast du viel richtig gemacht. Und ich glaube, das ist ein Faktor im Abstiegskampf. Wenn die Grundtugenden stimmen, Leidenschaft, Aggressivität, Einsatz, das haben sie alles in der zweiten Halbzeit gezeigt. Sie sind auf die Bälle gegangen, haben die sich gewonnen, und damit nimmst du das Publikum hier sofort mit. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der im Abstiegskampf entscheidend sein kann. Und Marco Antwerpen hat mir vor dem Spiel gesagt, das ist auch genau das, was er an der Bremer Brücke schätzt. Genau das will er sehen. Wenn die gesamte Kurve, Herr Kurve, kann man sagen, diese Ecken hier, wenn die alle mitgehen, dann fühlt es sich einfach verdammt richtig und gut an. Und ich glaube, mit dem Sieg hier, wo der VfL Osnabrück über den Strich springt, ist schon mal ein wichtiger Grundstein gelegt. Das wird noch heftig die nächsten Wochen. Aber das, was wir hier gesehen haben, Flutlicht, Bremer Brücke, unglaublich. Und übrigens, ist ja auch ein kleines Jubiläum hier, 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, Flutlicht an der Bremer Brücke. Ich weiß, 3 von euch haben das noch gar nicht erlebt. Und Thomas Wagner, das Urviech, der war da, glaube ich, 3 oder 4. Saß wahrscheinlich bei Oma am Küchentisch und hat mit Wachsmalstiften versucht, eine Raute zu malen.
Der ist so geisteskrank, der Fuckert. Wahnsinn.
Stefan Fuckert, der war aber noch völlig angezündet. Der hätte noch weiterreden können, weil in der Zwischenzeit hat er gewartet, bis sein Auto aufgeladen ist, damit er wieder nach Hause fahren kann. Wir müssen das mal reinziehen. Antwerpen hat einen Punkteschnitt von 2,33 als Trainer des VfL Osnabrück.
Das ist normal, oder?
Es ist eine absolute Sensation. Ich meine, wir haben auch oft über ihn kritisch geredet in der Vergangenheit.
Ich nicht.
Genau, außer Tobi Schäfer. Marco Antwerpen ist eine Institution, also der gehört zu dieser Liga keine Ahnung, Janik Bakic. Ja, das ist einfach so. Er hat die wach geküsst. Das war eine Sensationsentscheidung, auf Antwerpen zu setzen. Wir haben die abgeschrieben. Die waren tot. Die waren mausetot. Ja, und er hat da wirklich ein Leben reingebracht. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Und ich habe das Gefühl, wenn man so mit den Leuten redet und sich das anhört, dass Antwerpen sogar 1-2 Dinge verändert hat, in sich gegangen ist und gelernt hat und gesagt hat, so möchte ich nicht mehr sein, das möchte ich nicht mehr sein. Ich möchte meine Stärken stärken und meine Schwächen so ein bisschen bearbeiten, und das hat er getan. Und was könnte möglich sein alles? Ja, Gott, Antwerpen.
Ja, er hat es geschafft, ohne die ganz großen Register zu ziehen. Er musste keine Kahlrasur machen, sondern er macht da richtig gute Arbeit. Janik, nickt mit dem Kopf zustimmend.
Also, das ist auch alles richtig, aber er war ja noch gar nicht in der Situation. Es kann ja noch die Situation kommen, dass Osnabrück auf einmal 2 Spiele verliert, dass er dann wieder in diese Schritte reingehen muss, dass Sima Kalla gar nicht im Kader ist.
Ja, aber das ist ja egal.
Also, ja, ich weiß, ne? Funktioniert ja deswegen gerade. Also ist ja aus Gründen nicht im Kader, weil die anderen einfach besser sind im Training. Ist ja auch
aber
vollkommen
wichtig,
legitim.
Aber wichtig ist jetzt auch, sie sind jetzt nicht nur dran. Das ist ja immer wieder das Thema, was wir hier aufmachen. Wenn du so eine Aufholjagd starten musst, wenn du dann mal dran bist, dann lässt du 5% im Kopf nach. Und das ist die Gefahr. Die wird da nicht bestehen, weil Antwerpen zieht das jetzt durch bis Saisonende. Also ich glaube, Osnabrück ist durch.
Wir spielen nächste Woche in Hannover, ne? Ist richtig?
Ja.
Das ist natürlich ein Schlüsselspiel.
Und danach dann übrigens gegen Mannheim.
Genau, danach an der Bremer Brücke gegen den Waldhof, also die nächsten 2 Wochen. Das ist total entscheidend, aber ich mache mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen mehr. Das kann natürlich auch sein, dass man da irgendwie in so eine Haltung kommt, ach, das wird eh schon, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der VfL Osnabrück, auch mit den Neuzugängen, mit dem, wie die Mannschaft aus der Hinrunde gelernt hat, das ist stabil, das wird nicht mehr dazu führen, dass sie absteigen. Und das ist schon ein großer, also es wäre ein riesengroßer Erfolg. Also das muss man wirklich sagen. Und deswegen, und natürlich, viele wollen nicht mehr, in Deutschland wird in die Schublade gesteckt. Ne? Da wird gesagt, der Antwerpen, der kann nur dies, der kann nur das. Ja, aber dann ist es so. Dann kann der das, aber sensationell gut. Also wenn er am Ende nur in die Geschichte eingehen wird als der beste Feuerwehrmann ever, dann ist das doch geil, oder? Besser dafür zu stehen als für gar nichts.
Wahnsinn. Ich fand's schön, dass er. Du hast den Super Bowl gewonnen und Antwerpen gewinnt die Retterurkunde. Ich wollte nur mal sagen, es sind noch 5 Minuten. Wenn ihr die Frage der Woche vorziehen wollt, dann jetzt oder ihr macht's alleine. Ich wollte es einfach nur sagen.
Dann schmeiß sie rein.
Ja,
oder?
Dann ist jetzt der Moment gekommen, auf den alle immer warten.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche kommt von euch aus der Community. Schickt uns gerne eine Frage rund um die dritte Liga per Sprachnachricht. Dazu bitte auch die Antwort, das Ganze auf unser 4:3-Handy. Die Nummer steht in den Shownotes und das ist die Frage der Woche für heute.
Hallo liebes 4:3-Team, hier ist Richard aus Lauter im Erzgebirge. Als erstes möchte ich mir die Fleißkarte von eurer Folge letzte Woche verdienen, wo ihr so schön auf die King of Queens-Folge Die verkaufte Schwester hingewiesen habt, Staffel 3, Folge 13. Gerne mehr davon, macht das doch wie mit der Schwarzwaldklinik. King of Queens hat 207 Folgen, da habt ihr genug Content für die nächsten Jahre. Dann möchte ich euch gerne eine Frage der Woche stellen. Ich bin ja Exil-Dresdner, deshalb eine Frage zur SG Dynamo, geteilt in 2 Einzelfragen. Und zwar fangen wir mal leicht an. Wann wurde die SG Dynamo gegründet? Gerne dürft ihr auch das genaue Datum nennen. Mit dem Jahr wäre ich aber auch zufrieden. Und Frage 2, vielleicht schon etwas kniffliger. Welcher Titel ist der erste des Vereins und aus welchem Jahr? Auflösung folgt. Viel Spaß.
Also ich hätte jetzt sofort gedacht 1953 oder so, ne? Wurde Dynamo gegründet?
Auf jeden Fall. Also 53, das steht auch immer irgendwo auf diesen Fahnen drauf. Also 53 ja. Bin ich 53, bei dir.
53, ja. 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 Und dann der erste Titel. Und wann?
Genaues Datum müssen wir noch machen. Können wir raten.
Genaues Datum.
2.12.53. Man weiß, wann die gegründet wurde.
Ich glaube, das Jahr reichte ihm, oder?
Das Jahr reichte ihm, ja. Und dann der erste Titel, was ist das denn? Ist das das 53 gegründet? Ist das dann, wie hießen denn die Pokale da damals alle?
Naja, man muss ja immer fragen, also 53 war es ja dann wahrscheinlich der Verein Dynamo Dresden in seiner jetzigen Form. Es gibt ja dann auch immer Vorgängervereine, also wo es dann umbenannt wurde oder wo die umziehen mussten. Union Berlin ist, glaube ich, zum Beispiel aus Union Oberschöneweide entstanden. Aber ich glaube, dass der Verein, von dem wir reden, 53, glaube ich, auch direkt im ersten Jahr, also in dem Jahr 53 auch Meister geworden ist in der DDR.
Also dann 54.
Hieß Dynamo nicht erst irgendwas mit Polizei? Waren die nicht irgendwie so ein Polizeibetriebssport? Nicht, aber irgendwie sowas?
Keine Ahnung.
Irgendwie sowas habe ich mal irgendwo gelesen.
Das ist echt eine Wissenslücke hier.
Also,
okay. Ein bisschen auf Wege gehofft.
Was war das denn dann? Weil DDR war doch.
DDR-Oberliga, da bist du DDR-Meister geworden. Die Frage ist: Ich habe mal recherchiert das Jahr 53. Und 53 ist Dresden, ich meine auch Dynamo, Meister geworden. Aber wenn dass die Meisterschaft 52-53 war, dann kann das ja nicht dieser Club Dynamo sein, also in der Ursprungsform von 53. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, ja. Und dann, aber er meinte ja dann der erste Titel von dieser Dynamo.
Okay,
dann,
das glaube ich, war meiner Meinung nach. Da gab es, meine ich, eine große Durchstrecke. Und irgendwann Anfang der 70er haben sie, glaube ich, mal Meisterschaft und Pokal gewonnen, das Double. Also ich würde sagen 70 oder 71.
Keine Ahnung, wirklich. Okay. Das ist blindes Raten.
Dann sagen wir 1971 Meister.
So spät?
Also ich glaube schon, dass die haben auch vorher irgendwas gewonnen, wenn es die Eishockey-Abteilung ist oder sowas.
Ja gut, da gab es ja nur Weißwasser und Dynamo Ost-Berlin. Da gab es ja nur 2 Mannschaften, die haben 38 Mal gegeneinander gespielt in der Saison. Dresden hatte keinen Eishockey-Club, also keinen in der höchsten Klasse.
Nee, es gibt ja auch Fußball.
Die Dresdner Löwen vielleicht.
Gibt's, ja, die gibt es ja nicht? Jetzt. Die sind ja gut. Die sind erst in der DEL2.
Ja, siehst du mal.
Aber es ging doch jetzt um Dynamo-Fußball. Ja, ich glaube, ja. Mach 71 Meister. und gut ist.
Sag mal schnell alle Jahreszahlen, dass wir auf jeden Fall wieder richtig liegen.
Ja, 53 haben wir eingeloggt.
Hier kommt die Antwort.
So, hier die Auflösung zur zweigeteilten Frage der Woche. Frage 1, wann wurde die SG Dynamo gegründet? Das war am 12. April 1953. Und Frage 2, welcher Titel ist der erste des Vereins und aus welchem Jahr? In der Vereinsvita steht tatsächlich der FDGB-Pokalsieg von 1952 drin, erworben damals noch durch den Vorgängerverein SG Deutsche Volkspolizei Dresden. Allerdings wurde die SGD auch gleich im Jahr 1953 zum ersten Mal DDR-Meister. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Macht weiter so. Ich wünsche euch alles Gute. Liebe Grüße aus dem Erzgebirge.
Ich habe ja gesagt, 53 gegründet, und ich weiß, dass die Mannschaft aus Dresden 53 Meister wurde. Das kann man eben abprüfen. Aber wenn man im April 53 gegründet wird, dann kann das ja eigentlich nicht dieselbe Mannschaft sein, die die Saison 52-53 begonnen hat. Ihr versteht, was ich meine. Dann war es ja sicherlich eine Umbenennung des Vereins. Ich habe nämlich gesagt, ich weiß, dass 53 Dresden die Meisterschaft gewonnen hat.
Also würde ich sagen, haben wir die Frage richtig beantwortet.
Ja, vor allem haben wir den extra Punkt mit Tobi bekommen, wegen der Polizei.
Genau.
Und übrigens, DDR-Meister sind sie in der Tat 1971 geworden. Und dann ist es so, dass wenn sie im April 53 gegründet wurden, war das der erste Titel.
Ja, waren wir ja komplett richtig.
Ja, wir sind richtig.
Ja, ich möchte gerne noch eine Ergänzung machen zu dem, was er vorne gesagt hat, das Fleißkärtchen für die King of Queens Erkennung.
Den Stoff.
Da habe ich von Daniel G. bei Instagram auch eine Nachricht bekommen.
Bevor ihr jetzt gerade da geht, ich bin weg, ich werde jetzt abgeholt. Schöne Grüße, ich muss auf die Bretter, ne? Nächste Woche wieder bei euch die Bretter, die die Welt bedeuten. Tschüss.
Mach's gut.
Tschüss, mach's gut.
Wartet schon mit laufendem Motor.
So schnell hat er noch
Stadt an Hängen und Piste. Also Daniel G. hat bei Instagram geschrieben, die Anspielung in der letzten Folge bezieht sich auf King of Queens. Ich möchte auch gerne einen Gummipunkt. Als Arminia-Fan können wir jeden Punkt gebrauchen. Liebe Grüße, schönes Wochenende. Also es war dann doch offenbar gar nicht so ein Insider mit King of Queens.
Ach, ich liebe einfach King of Queens.
Und das mit Dynamo Dresden auch nicht. Das weiß ja jeder. Das muss man also wirklich. Ich bitte euch. Ja. Macht's schwerer beim nächsten Mal. So, sind wir durch? Nee.
Ja, Ausblick haben wir noch.
Ja, Dresden 60 ist das Kracherspiel am kommenden Wochenende.
Halbe Stunde Vorlauf.
Warte kurz, weil du Arminia Bielefeld gesagt hast.
Groundhopper.
Genau, Groundhopper.
Ja, ganz toll.
Guckt euch das
schön
an.
Ne?
YouTube, Magenta Sport, geht direkt auf die App. Ich weiß nicht, wie man hinkommt, aber
QR-Code.
Ganz tolle Folge von Alex Klich und Muffutz gemacht, toll geschnitten, super geile Einblicke.
Luis musst du noch nennen.
Luis, genau. Also alle möglichen Leute, die da arbeiten.
Ich finde, wir sollten Björn Kames mal bei richtigem Namen nennen in so einem Fall.
Björn Kames hat, wenn ihr das seht, ich nehme nur eine Sache vorweg. Ich habe das gestern geguckt auf der Couch, den Groundhopper. Und ich meine, Alex Klich ist ein sehr enger Freund von mir. Ich liebe ihn und ich liebe ihn dafür, wie er die Dinge macht. Ne? Du hast das Gefühl, keiner kann es so, und deswegen ist er unser Groundhopper, mit diesen fremden Menschen sofort so eine Beziehung herstellen, und er schafft es dann, diesen Chor dazu zu bewegen.
In der Garage dann.
In der Garage.
Sensationell.
500 Meter bis zur Alm, und dann kommen die raus und dann singen die, und dann kommen die Bilder von der Alm, gemacht von der Drohne von Björn Kames. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das meine ich auch so, da habe ich fast ein Tränchen verdrückt. Das war so schön, so süß, so liebevoll. Da hast du dir gedacht, ach okay, das ist Fußball, ja. Das ist das. Wir reden über so viel Scheißdreck, aber das ist das. Die stehen da, die machen sich Gedanken. Das sind gestandene Männer, die texten irgendwelche Lieder um für Arminia Bielefeld und laufen dann zusammen gemeinschaftlich am Wochenende bei herrlichem Sonnenschein da zur Bielefelder
Alm. Ich finde das geil, dass man so eine Tradition hat. Das ist ja sowas, im Grunde genommen gehen da ein paar ältere Männer von einer Garage zum Stadion und gucken sich ein Fußballspiel an. Aber das hat so etwas Besonderes auch für die Menschen da. Also es ist einfach schön, mitzuerleben oder das mal dokumentiert zu bekommen, wie geil das einfach ist, was für eine Besonderheit das für die Menschen ist. Das ist wirklich, das kommt sehr gut rüber da.
Und die Bielefelder, ich meine, ich will jetzt nicht alles verraten, aber Klichy geht ja dann auch zum Beispiel zur Fan-Tribüne, ne? Also da, wo die Hartgesottenen stehen, und es ist einfach schön. Ja. Es ist nicht Gepöbel, es ist kein, was weiß ich.
Außer
die
nach dem Spiel.
Da,
dann, ne?
Ja gut, die stehen da und feiern, die Arminia feiern sich selber. Und ich glaube, gerade als Arminia-Fan, historisch, ja, was du da alles abgestiegen bist und dann aber auch wieder auf, da haben sich, glaube ich, durch diese ganzen sportlichen Tragödien viele Beziehungen gefunden für ein Leben lang. Und das spürt man richtig in diesem Groundhopper. Deswegen, liebe Freunde zu Hause, guckt es euch an, liken, teilen, kommentieren Und ich hoffe, der Groundhopper wird noch viele Jahre überdauern. Das
und
ist schön.
Liebe Freundin Bielefeld, guckt euch das an. Vielleicht ja? küsst euch das ja nochmal wieder ein bisschen wach, denn über die Situation in Bielefeld haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen.
Nee. Genau, ja, wir sind dran an einem Gast vielleicht für nächste Woche. Es ist ja, steht ja dann schon fast das DFB-Pokalspiel an in der Schüko Arena.
Wo sind wir da dran? An wem? Kann man das schon verraten?
Ja, wir sind dran, aber es gibt noch Terminschwierigkeiten. Das ist natürlich, man hat immer viel zu tun. So,
Fabi Klos.
Nein, schon ein aktueller, ja, okay. Also ein aktueller Spieler.
Den habe ich heute schon wieder joggen gesehen.
Ja?
Ja, heute Morgen schon wieder. Ja. Als ich hergefahren bin, bei Eiseskälte, in Arminia-Klamotten. Ja.
Es ist echt verrückt. Klos beendet die Karriere und fängt dann an zu laufen. Ne?
Komm, Ausblick, okay. Die Leute wollen
ins
zur
Bett. Ja, Dresden 60 ist das Knallerspiel am Sonntag.
Genau, das ist natürlich geil, dass so ein Spiel am Ende des Spieltags liegt. Das fängt um 19 Uhr am Sonntag an. Schöner, langer Vorbericht. Wer ist alles vor Ort? Küpper, Wachsmuth,
Mann.
Andreas Mann.
Geil.
Das Dreigestirn in Dresden.
Ja.
Es ist schön, dass sich der Spieltag so aufbaut, dass das so zum Ende ist.
Der Anfang, ich wollte gerade sagen, ja. Der Anfang ist auch nicht schlecht.
In genau. Jedem Anfang wohnt, oder wie sagt man?
Ein Zauberinne.
Ein Zauberinne.
Am Valentinstag.
Am Freitag am Valentinstag. Tobi Schäfer.
Ja.
Steven R.,
ja.
Der Rosen verteilen wird. Und ich. Und du, ne?
Ja.
Janik. Ja. Boah, ich bin gespannt, was vorbereitet wird.
Welches Spiel ist das? Das müssen wir noch nennen.
Die Fick gegen Alemannia Aachen.
Valentinstag, also Viktoria Köln gegen Alemannia Aachen. Da wird ein bisschen was los sein im Sportpark Höhenberg. Ich glaube, die Aachener kommen mit Alemann.
auf dem Höhenberg. Wird toll.
Genau. Samstag bin ich noch in Mannheim. Mannheim. Sehe dann Franz Pfanne wieder.
Oh, das wird heiß.
Genau, Mannheim gegen Rostock.
Ja, und ich bin Samstag, Sonntag für Sky in der zweiten Liga.
Schön.
Unterwegs.
Und du, Tobi?
Ich muss mal in den Kalender gucken, ich weiß es gerade nicht. Es ist noch so weit hin bis zum Wochenende. Ich weiß nur den Freitag mit euch.
Ja.
Und Tobi, ich habe die Karten für Rosenmontag. Die sind die haben wir. Ja.
Toll, wir gehen nämlich Rosenmontag zusammen Karneval feiern.
Ja, schön.
Ja.
Bist du eigentlich Donnerstag auch Karneval feiern dann beim WDR? Freut dich einfach hier
Wenn
auch
du mitkommst?
Ja, ich bin da.
Ah, du hast Schicht.
Ich habe Schicht und werd verhaftet und werd da mitgenommen.
Kann ich da auch mitkommen? Oder ist das
ja.
So? Ja.
Oder?
Weil ich habe noch nichts für den Altweiber. Kannst du mir das hier on air versprechen, dass ich da mit kann? Ich habe auch Gebühr bezahlt.
Ja, dann geht das klar. wenn du Gebühr bezahlst, das heißt übrigens Rundfunkbeitrag.
Ja.
Und so. Was es für Kostüme gibt, das erfahrt ihr dann nächste Woche.
Machen wir ein Gruppenkostüm? Machen wir eigentlich ein Gruppenkostüm? Rosenmontag?
Das weiß ich. Ich habe nur gesehen,
irgendwas
der Klos,
mit King of Queens vielleicht.
Ja, der Klos hatte eine rote Perücke an. Ich glaube, die hat er schon mal eingetragen für den Montag. Der kommt ja auch mit, Fabi Klos.
Ja.
Ja. Und Michael Stock und Julian Börner. Also es wird der Börner. Ne? So, liebe Freunde, für die jetzt noch dran sind...
haben wir immer haben die wir Kontrolle immer, über ihr Leben
genau.
verloren.
Es gibt das geheime Geräusch jetzt noch zu erraten.
Und was gibt es zu gewinnen?
Nee, was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, machen wir auch nicht mehr. Aber der SC Verl, Wahnsinn, 10 Spiele ungeschlagen. Fabio Gruber verkauft für 700.000 Euro. Das ist Wahnsinn, sprechen wir nächste Woche drüber.
Weißt du, da will man hinten nochmal
so
schön
Cliffhanger.
Was wegsingen und dann kommt Yannick wieder mit Inhalt.
Ja, aber das ist ja, also nicht, dass sie vergessen werden, ne? Das Nein. ist, dass du einfach mal deinen Kapitän, Innenverteidiger Nummer 1, einfach mal verkaufst. In der Winterpause für den Preis. Wahnsinn. Machen wir nächste Woche.
Und ich bin mir sicher, die werden ihren Trainer verlieren, weil Alex Ende wird einen Markt haben, der wird Wahnsinn sein und den werden wir in der nächsten Drittligasaison woanders erleben. Das ist mein Gimmick, den gebe ich mit, denn der hat historisch bewiesen, sowohl in der Jugend, auch bei Borussia und so weiter und so fort, dass das ein guter ist, ein sehr guter sogar, der will Fußball spielen lassen.
Übrigens der letzte Fortuna-Spieler, der das Tor des Monats geschossen hat.
So.
2008.
Und jetzt haben wir aber wirklich alles erlebt.
Von Alex Ende zu Ende Gelände.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? 4:3.